Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Arne Wieland und ich beleben heute eine Reihe, über die wir schon sehr lange nicht mehr gesprochen haben oder keine Beiträge vorgestellt haben, obwohl die uns besonders viel Spaß gemacht hat, nämlich die besten Musik- und Konzertfilme aller Zeiten. Ich glaube, die letzte Folge, die wir da gemacht haben, ist bestimmt ein Jahr her. Ich weiß nicht, ob das Live Aid gewesen sein könnte, Queen Freddie Mercury Tribute Konzert oder vielleicht irgendwie das Konzert für Nelson Mandela in Wembley. So oder so machen wir jetzt weiter mit einem Film, der am 9. April in die Kinos kommt. Ein Film von Amy Berg, die wir kennen von ihrer Dokumentation oder ihrem Film über Janis Joplin. Diesmal geht es um Jeff Buckley. Und der Film heißt It's Never Over. Arne hatte die Gelegenheit, ihn schon gesehen. Ich leider nicht. Umso besser, dann kann ich ihm mehr Fragen stellen. Arne, was macht denn die Faszination von Jeff Buckley aus?
Ja, gleich in den Medias Res. Also der Film It's Never Over, übrigens Komma und dann die Signatur Jeff Buckley, zeigt die Jahre 1993 bis zu seinem Tod 1997. Er ist gestorben im Sommer 1997 in Memphis. Aber das greift vor. Wir sehen hier vor allem die Jahre des Erfolgs, die begonnen haben unmittelbar nach einem Tribute-Konzert in einer Kirche in New York, bei dem verschiedene amerikanische Künstler zu Ehren von Jeffs Vater Tim Buckley aufgetreten sind. Zu dem Zeitpunkt hatte Jeff eine Beschäftigung in einem Café Cheney in Brooklyn und er hatte eine EP aufgenommen mit, ich glaube, 5 Stücken, darunter eine epische Fassung von The Way Young Lovers Do von Van Morrison. Und im Cheney ist er, wenn er keine Arbeit als Barista hatte oder oder Kellner war und die Tische abgeräumt hat, ist er aufgetreten und hat dann spontan Konzerte gegeben. Und dieses Live at Cheney ist 1993 erschienen. Und dann fand dieses Tribute-Konzert statt und Jeff Buckley ist nur aufgetreten unter der Bedingung, dass nichts aufgezeichnet würde, also weder ein Videomitschnitt noch eine Tonbandaufnahme. Deshalb ist dieser Auftritt auch tatsächlich niemals veröffentlicht worden. Aber an jenem Abend ging Jeff Buckley mit 60 Visitenkarten aus der Kirche. Und dann hat er sich bei den New Yorker Firmen umgesehen und kam zu Columbia und da hingen im Foyer natürlich Fotos von Bob Dylan, Bruce Springsteen, Miles Davis und vielen anderen von Buckley bewunderten Künstlern. Und er wollte unbedingt dort unterschreiben. Das hat er dann gemacht, angeblich den bestdotierten Vertrag für ein Debütalbum, wenn man die EP nicht zählt, ist Grace ja sein Debütalbum und die einzige Platte, die zu Lebzeiten erschienen ist. Ja, und diese Platte musste er nun aufnehmen, und zwar mit Andy Wallace, der bekannt war für Slayer im Wesentlichen und für Sepultura, merkwürdigerweise. Und der hat also hier eine ganz, ganz andere Platte gemacht, nämlich eine mit Orgel, mit Chören, mit Buckleys Gitarrenspiel. Er hat ein Harmonium gespielt, das etwa klingt wie ein Akkordeon. Und er hatte nur sehr wenige Musiker und einer war ein alter Freund seiner Freundin Rebecca, mit der er nicht mehr zusammen war. Und als Grace dann fertig war, 1994, weiß ich noch im Sommer, gab es lauter Showcases und dann gab es aber auch eine offizielle Europatournee. Und in Hamburg ist Buckley in einem sehr kleinen Kellerclub aufgetreten mit seinen 4 Musikern und hat am Ende a cappella I Know It's Over von den Smiths gesungen. Und das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Ja, und dann hatte er, also die Platte wurde in Frankreich ein sehr großer Erfolg und in Australien, aber hat die Erwartungen in den USA eigentlich nicht erfüllt. War, glaube ich, Platz 48 in Billboard-Charts 1994. Und wurde natürlich trotzdem bei MTV gespielt, aber die Songs waren wahrscheinlich zu intensiv für MTV. Und nun hatte Buckley aber die Schwierigkeit, nachdem er 2,5 Jahre auf Tournee war, mit seinen guten Freunden und einem Schlagzeuger befreundet. Er hatte einen sehr guten Bassisten, Gary Lucas, mit dem er einige Songs gespielt hat. Und eben den Freund von Rebecca, den er sozusagen immer mitgenommen hat, um immer daran erinnert zu werden, wie schön das früher war, als er noch nicht die ganze Zeit durch die Gegend ziehen musste. Am liebsten war er aber in Paris und da war auch am beliebtesten. Und nun musste er aber irgendwann mal die zweite Platte aufnehmen. Das ließ sich nicht vermeiden. Ne? Und er hatte auch sehr viel Geld dafür bekommen und hatte aber Schwierigkeiten, die Songs zu schreiben. Und hat sich dann 1996, 97 zurückgezogen nach Memphis. Also er hatte ein Apartment in New York. Die Mutter Mary Güber ist in Kalifornien verwurzelt, wo auch sein Vater gelebt hatte. Sein Stiefvater lebte in Nordkalifornien. Und nun war er also in Memphis, genau dazwischen, ist immer mal wieder in einen Club in New York gegangen, wo er einigermaßen unerkannt kleine Konzerte geben konnte und schrieb dann Songs zu der Platte, die dann später My Sweetheart the Drunk genannt wurde, und zwar von seiner Mutter, zu der ein mit der er ein schwieriges Verhältnis hatte. Also sein Vater Tim hatte Mary verlassen während der Schwangerschaft, also noch bevor Jeff zur Welt kam, waren die beiden nicht mehr zusammen. Und Jeff hat nur ungefähr eine Woche in seinem Leben mit seinem Vater verbracht, der 1975 gestorben ist, unter merkwürdigen Umständen, weil er gerade clean war, kein Heroin mehr genommen hat oder andere Drogen. Und gerade weil er längere Zeit clean war, hat er dann eine Überdosis genommen und ist gestorben. Naja, und die Mutter Mary ist aber nach Meinung von Buckley nie richtig erwachsen geworden. Unter anderem saß sie, während das erste große Konzert Buckleys in New York stattfand, genau vorm Eingang der Halle oder des Clubs und hat einen riesigen Joint geraucht. Und da war Jeff wütend und rannte auf die Straße der Mutter. Du musst doch erwachsen werden, du kannst doch hier nicht, wenn jetzt all die Fotografen und die Leute, kannst du doch hier nicht einen Joint rauchen. Und dann hat er aber später auch sehr bewegend auf ihren Anrufbeantworter gesprochen, als er wahrscheinlich suizidale Absichten hatte und hat sie nicht erreicht und hat aber einen offenbar vorformulierten Text gesagt, das war der letzte Anruf, genauso wie sich viele Freunde oder Bekannte daran erinnern, dass er in den letzten, was sie natürlich nicht wissen konnten, dass er in den letzten 2 Wochen seines Lebens nahezu alle angerufen hat, mit allen noch gesprochen hat. Er war übrigens zu der Zeit liiert mit Joan Wasser, die wir als Joan as Police Woman kennen. Und die war in New York und hat gesagt, man, da komm doch her. Und da sagt, na, wenn du die Platte fertig hast, dann komme ich. Und dann an einem Augustabend des Jahres 1997 ist er mit seinem Tontechniker, der Aufnahmen mit ihm gemacht hatte, in der Dämmerung an den Wolf River gegangen. Später hieß es Mississippi, aber es war wahrscheinlich ein Nebenarm des Mississippi Wolf River. Und der hat türkische Strömung, was er natürlich wusste, und obendrein war es schlammig. Und der ist hinter einem, kann sich das vorstellen, so eine Art Schaufeldampfer so hergeschwommen. Und der Tontechniker sah ihn nicht mehr und dachte, der ist zur anderen Seite geschwommen. Und man hat noch während der Nacht sind dann Helikopter gekommen und dann hat es aber, das war zu dunkel und es hat dann geregnet und deshalb wurde die Suche verzögert. Erst 5 Tage später wurde sie dann Leichnam gefunden und zwar am Ufer der Beale Street, der berühmten Beale Street in Memphis, wo er auch vorher aufgetreten war.
Hm. Er gehört ja, man denkt bei Jeff Buckley, ich kenne mich mit Jeff Buckley nicht aus, aber automatisch, es wäre einer des Club 27, war aber nicht, ne? Er ist 30 Jahre alt geworden und nach meiner Laienperspektive auf Jeff Buckley hatte ich immer den Eindruck, dass der Ruhm des Albums, sein Ruhm auch davon profitiert hat, ungewollt, dass er gestorben ist. Wie war die Presse im Jahr 1994 gegenüber diesem Debüt? Zum einen, wie schätzt du das ein, dass sein berühmtestes Lied eine Coverversion ist? Und warum hat er es nicht geschafft, noch ein weiteres Album aufzunehmen, wenn er 3 Jahre nach Grace gestorben ist?
Ja, also die Rezeption von Grace war sehr, sehr positiv. Und zwar sofort. Also es mag andere Rezensionen gegeben haben. Ich weiß, ich war etwas skeptisch, als ich die opulent produzierte Platte hörte, im Unterschied zu Live at Cheney, fand ich's zu poliert und auf Anhieb. Und je länger ich die Platte hörte, also sind viele einigermaßen pompös arrangierte Stücke darauf, aber dann ist auch Love or You Should Have Come Over drauf, der Titel It's Never Over ist diesem Song entlehnt. Und Forget Her, das wurde erst nachträglich aufgenommen oder nachträglich auf die Platte getan. Das ist, glaube ich, das letzte Stück. Naja, und also man war schon sehr beeindruckt von der Platte, aber manche sagten, naja, also ist vielleicht dann ein bisschen überschätzt. Und wenn man so viel Geld aufwendet für so eine Produktion, dann kommt natürlich auch was Gutes dabei raus. Und bei den Konzerten hat man dann gemerkt, der kann das alles auch allein und er kann das mit kleiner Band, er kann es a cappella. Ja, letztlich war die Platte damals schon berühmt, nachdem er gestorben war, wurde er natürlich noch berühmter. My Sweetheart the Drunk, also Sketches for My Sweetheart the Drunk, ist sogar ein Doppelalbum. Also es hat seine Mutter Marie Guibert dann posthum veröffentlicht und die Songs sind nicht vollkommen realisiert. Ich hatte den Eindruck, dass er etwas weiter zurückgegangen ist und so Songs geschrieben hat, wie sein Freund Chris Cornell, mit dem er sich gut verstanden hat, dass sie so wie in College-Zeiten eigentlich über so Prom-Bälle und so etwas geschrieben haben. Und er war sozusagen vorher schon weiter und dramatischer, aber war halt auch immer sehr traurig. Ne? Also die Songs of Grace sind wahnsinnig traurig. Der Song, den du meinst, ist natürlich Halleluja von Leonard Cohen und von dem manche sagen, das ist der beste Song aller Zeiten.
Wie kann das sein? Entschuldige. Ja. Dieser Song, ich bin auch wirklich kein Leonard Cohen-Experte, wenn ich es richtig verstanden habe, ist Halleluja ein Song aus den 80ern.
Ja, von 1984.
Ja, das ist ja ein Jahrzehnt, in dem Leonard Cohen keine Rolle mehr gespielt hat. Ne? Also trotz auch Berlin und solche, also First We Take Manhattan und so. Also aber trotzdem sagen viele, er hat in den 80ern, also ich kenne keinen Künstler seines damals schon mittleren Alters, dessen bestes Stück dann erschien ist. Es wäre so, als hätte Bob Dylan seinen besten Song in den 80ern gemacht.
Ja, auch unwahrscheinlich.
Ja.
Ja, aber die Platte von der Halleluja stammt, ist eine sehr gute Platte, Various Positions. Und das ist die einzige Platte, die Columbia nicht herausbringen wollte. Er war bei Zeitlebens bei Columbia unter Vertrag. Die haben Various Positions abgelehnt. Das war 1984. Und da hat er einige Jahre keine Platte gemacht, hatte schwere Depressionen. Es gibt ein Interviewband, sehr interessante Interviews, vor ein paar Jahren erschienen, ich glaube bei Kain und Aber. Und da erzählt er sehr ausführlich, abgesehen von Depressionen, hat er 7 Jahre an Halleluja gearbeitet. Er hat also 1977 angefangen und 1984 war er fertig. Und wenn man sieht, wie das Stück gebaut ist, es ist halt auch fantastisch gemacht. Aber man muss sagen, dass Buckley mindestens 2 Lieder, Lover You Should Come Over und Forget Her, geschrieben hat, die nahezu so gut sind. Ja, die auch, der konnte auch sehr gute Texte schreiben. Ja, und das ist also alles wahnsinnig traurig. Und warten Sie, bis der Abspann vorbei ist, der dauert ja sehr lange. Und bis das Licht angeht und schleichen Sie sich aus dem Kino.
Damit hast du ja quasi schon Inhalte des Films erzählt. Was hat dir denn der Film am meisten bedeutet in dem, was du neu gelernt hast?
Ich wusste gar nicht so viel über Jeff Buckley. Also die meisten Videos oder das, was hier an zusätzlichem Material vorhanden ist, das habe ich alles noch niemals gesehen. Dann hat man natürlich die alten Freunde, die Mutter spricht. Es äußern sich auch der Produzent und die Leute, die ihn aus jener Zeit noch, es ist immerhin 30 Jahre her. Aber Mary Gebär sieht nicht einen Tag älter aus, würde ich sagen, als vor 28 Jahren. Das ist erstaunlich. Also, die war 17 Jahre alt, als Jeff Buckley zur Welt kam. Und was habe ich gelernt? Mhm. Das, was man weiß, Amy Mann ist auch in dem Film, weil die beiden nicht nur befreundet waren, sondern Jeff Buckley hatte wahrscheinlich die Absicht, sie sagt, er hat sehr verführerisch geschrieben und sie haben also eine Art Flirt gehabt und vielleicht sogar eine kleine Affäre. Aber sie sagt eben, er war irgendwie so fluid und sie sagt sogar wässrig, was dann lustig ist, weil er die Freundin Joan Wasser heißt oder Wasser. Jeff, du brauchst nicht Sex, du brauchst Liebe. Ne? Und dann ist daraus nichts geworden. Dann kam aber Joan Wasser und die war noch 2 Jahre mit ihm bis zu seinem Tod.
Man könnte ja sagen, dass Jeff Buckley einer der berühmtesten verstorbenen Musiker ist, die nur ein einziges Album gemacht haben.
Ja.
Was es ja auch schwer macht, ihn weiter auszuleuchten. Jetzt ist dieser Film da. Man kann wahrscheinlich nicht mehr Deluxe-Edition des Grace-Albums veröffentlichen, als es das schon gab. Was macht man jetzt damit?
Ja. Also es gibt die Deluxe-Edition natürlich von Grace. Kam nicht so viel hinzu. Natürlich Live-Aufnahmen. Es gibt auch viele Live-Aufnahmen. Und auch eine blödsinnige Platte, die Mystery White Boy heißt. Also eigentlich hat Columbia Jeff Buckley erstens nicht verstanden, vollkommen falsch, idiotisch vermarktet. Er trägt dann auf dem Coverfoto von Grace so ein Goldlamé-Jackett, was eigentlich an Elvis erinnert. Da haben die Promotion-Leute oder der Produktmanager von Columbia gesagt, nee, der sieht uns zu feminin aus. Trag mal eine Jeansjacke. Hat er natürlich nicht gemacht. Außerdem wurde er von seiner frühen Freundin Rebecca immer Kratzfisch genannt, weil er immer so sich 3 Tage nicht rasiert hat. Und auf dem Foto von Grace sieht man auch ganz genau, dass er sich auch da nicht rasiert hat.
Ist er bedeutsamer als Tim Buckley?
Tim Buckley hat 6, ich glaube, hervorragende Platten gemacht. Also ich mochte die frühen noch lieber als die späteren der frühen mittleren 70er Jahre, bei denen er, sagen wir, immer mehr so eine Art Marvin Gaye, also Soul-Shouter werden wollte. Aber trotzdem, auch die letzten beiden Platten von Tim Buckley sind noch immer fantastisch. Aber seine Version von Dolphins und alles, was er 67, 68, 69 gemacht hat, ist, glaube ich, das Allerschönste. Insofern ist Buckley natürlich der bedeutendere Künstler, weil er mehr aufgenommen hat. Und Jeff Buckley hat eigentlich keine Wirkmächtigkeit entfaltet, weil er, das habe ich bisher unterschlagen, ein eklektischer Künstler ist, der sich über sich selbst lustig machte und sagte, naja, ich habe so viele Helden, das ist das, was mich auszeichnet. Ich bewundere dieses Herr. Bob Dylan, Morrissey und vor allen anderen Led Zeppelin. Mhm. Und er ist noch beim Festival in Frankreich aufgetreten mit Jim Page und Robert Plant. Und da ist er seitlich der Bühne tatsächlich das Gitter, also die Aufhängung raufgekrabbelt. Es gibt eine Aufnahme, da erzählt Ben Harper, der amerikanische Gitarrist, der hat vor dem Auftritt von Led Zeppelin mit ihm gesprochen, er lag plötzlich die Hand auf seiner Schulter und sagt, Ben, ich mag dein Slide-Gitarrenspiel. Und jetzt gehen wir und feiern Robert Plant. So, und Ben Harper suchte vor dem Auftritt Jeff Buckley und fand ihn nicht. Wir waren nicht in der Garderobe, wir waren nicht Backstage. Und während des Auftritts sah er, dass Jeff Buckley seitlich 30 Meter hoch gestiegen war und in dem Gerüst hing, um die Elektrizität von der Zeppelin zu spüren.
Unglaublich.
Ja, und der allergrößte für ihn war der pakistanische Sänger Nusrat Fateh Ali Khan, den wir von Eddie Vedder kennen, der ihn auch bewundert hat, der dann auch nach Amerika kam und erstaunt darüber war, dass er praktisch der größte Star unter Künstlern war.
Jeff Buckley ist ja nur unwesentlich älter geworden als sein Vater. Er ist mit 30 gestorben, Tim Buckley, glaube ich, mit 28.
Ja.
Gibt es irgendjemanden von den Buckleys, der noch da ist, oder ist die gesamte Dynastie, Musikdynastie, damit ausgestorben?
Ja, also es gab glaube ich, noch einen zweiten Sohn von einer anderen Frau. Über den weiß man nichts. Und Mary Gubert ist nicht verheiratet und lebt, glaube ich, ganz allein in Kalifornien. Und es kommt auch kein Bruder oder Neffe vor.
Warum gibt es keine Coverversion von Jeff Buckley-Songs? Warum liest man nirgendwo?
Ja, weil man sie nicht singen kann.
Wie?
Man kann es gibt nahezu niemanden, der singen kann wie Jeff Buckley.
Was? Was singt der denn so? Also was macht seine Stimme so?
Ja, aus? Der singt dann einfach fantastisch gut.
Ja, aber ich meine,
die Songs sind ganz schwer zu singen.
Ja gut, aber Elvis singt ja auch gut und den coverst du auch.
Na, Elvis hat selbst
der
hat vor allem selbst covert.
Nehmen wir Freddie Mercury, es gibt ja auch Queen-Cover-Versionen.
Ja, aber so, bei Elvis ist es ja Imitation.
Ja.
Also alle, die Elvis-Impersonators können nicht so gut singen wie Elvis Presley. Die machen aber trotzdem ihre Show.
Ja.
Aber das kannst du dabei mit Jeff Buckley nicht machen.
Nee?
Nee. Also erstens, er sieht auch niemand so gut aus wie Jeff Buckley.
Kann
es auch keinen Imitatoren geben.
Die Pet Shop Boys haben doch, also ich sag mal, Neil Tennant sieht ja auch nicht so gut aus wie Elvis Presley, hat trotzdem Always on My Mind gesungen.
Ja, klar, aber Neil Tennant mit Sprechgesang. Der hat genau das Gegenteil gemacht. Und dann war das möglich. Aber man kann nicht Jeff Buckley nachmachen. Also man spielt nicht so gut Gitarre, man sieht nicht so gut aus und man hat nicht die Songs und man hat nicht die Präsenz.
Also, es ist ja wirklich unbeschreiblich, wie du diesen Künstler lobst, den ich immer so ein bisschen vermieden habe. Du würdest also sagen...
Warum hast du ihn vermieden?
Ich bin an Jeff Buckley... Also ich habe im Jahr 94 habe ich andere Musik gehört. Ich hatte 94 das zweite Album von Blumfeld gehört, L'Etat et Moi. Ich habe da gehört Stone to the Throne von Jesus and Mary Chain.
Ja.
War immer noch ein bisschen im Grunge-Ding noch mit drin. Also die Soundgarden-Platte. Pumpkins natürlich, Spätfieber, Sonic Youth habe ich dann noch gehört. Experimental Jet Set, die Platte. Da war für Jeff Buckley jemanden, den ich so dem Rockfolk zugeschrieben habe, irgendwie kein Platz. Das war nicht das, was ich gesucht habe in dem Alter von 18. Und danach habe ich ihn so ein bisschen gemieden, habe dann leider versucht, über Spotify an ihn heranzukommen vor ein paar Jahren, was sie mir total vergrätzt hat, weil die Benutzeroberfläche mich von Spotify halt ehrlich gesagt ein bisschen stört. Das Springen der Lieder, die Tatsache, dass ich nicht wusste, ob das ein Outtake, eine Deluxe-Edition war oder halt das simple Grace-Album von 1 bis 10. Es ist einfach an mir vorbeigegangen und ich habe immer, wenn ich die aktuelle Zeit eines Künstlers verpasse und dann sehe, dass er posthum noch größer wird, als er zu Lebzeiten war, dann werde ich immer misstrauisch, weil ich ja weiß, dass dieser Ruhm auch damit zu tun hat, dass viele Nachzügler gekommen sind, die ihn dann vielleicht nicht überhöhen, aber dann vielleicht aufgrund seines Ruhms. Das war bei Amy Winehouse ein bisschen anders. Amy Winehouse war eigentlich zu Lebzeiten schon so groß wie nach ihrem Tod. Bei Jeff Buckley hat mich das mal ein bisschen misstrauisch gemacht. Ich dachte, wenn alle sagen, dass er so ein Genie war, dann kann es ja nicht stimmen.
Ja. Ja, so, es haben nahezu alle gesagt, aber möglicherweise nicht alle. Ich kann mich nun aber nicht mehr daran erinnern, was im Sommer 1994 auf Anhieb geschrieben wurde. Ob da mehr Skeptiker waren, jedenfalls bei deutschen Zeitschriften und Zeitungen. Es ist meistens so, trotz einer riesigen Kampagne von Columbia Sony Music, und das war eine riesige Kampagne, sind die Leute erstmal skeptisch. Ne? Die sehen Jeff Buckley, der Sohn von Tim Buckley. Dann haben sie diese Live at Cheney vielleicht gar nicht gehört. Die es gehört haben, waren begeistert, weniger begeistert von dem polierten und geschliffenen Grace. Oder sie haben das Genie gehört, aber sie hatten Zweifel bei der Umsetzung. Das war einfach zu gut, um wahr zu sein. Und dann ist es so, es wird natürlich jemand irgendwie mythisch und so Trauer umflort. Und dann war es auch also ein merkwürdiger Tod. Aber ein eigentlich auch angekündigter Tod, aber nicht so angekündigt, wie der Tod von Amy Winehouse angekündigt war, wo man auf der Bühne schon sah, was mit ihr los ist.
Was habt ihr denn damals im Rolling Stone gemacht zum Tod von Jeff Buckley, 97?
Ich habe geschrieben.
Nachruf?
Ja, aber einen sehr langen Nachruf. Das war neben Jeff Lee Pierce, der, glaube ich, 1996 gestorben ist, der längste Nachruf, den ich im Heft überhaupt geschrieben habe.
Hattest du damals schon erkannt, wie groß er noch werden könnte nach seinem Tod?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, das war halt so entsetzlich, weil man das erst nach Tagen, dann nach Tagen wurde der Tod bestätigt. Man konnte sich das nicht vorstellen. Also es gibt ein Buch, Der perfekte Sturm oder Der Sturm auf Deutsch, glaube ich, von Sebastian Junger, und der beschreibt da das Ertrinken. Und meines Wissens hat außerhalb medizinischer Fakultäten noch niemand so ausführlich das Ertrinken geschildert. Und das habe ich mir da vorgestellt. Und dann habe ich aber Revue passieren lassen, diesen Auftritt in dem kleinen Hamburger Club 1994, und Live at Cheney, und so habe ich das zusammengetragen, das Wenige, was man wusste, denn My Sweetheart the Drunk gab es ja noch gar nicht. Ne? Aber so, man wusste schon um die Bedeutung dass halt etwas Schreckliches einfach passiert ist, was man nicht wusste, war, er hatte verhältnismäßig spät, nachdem er seinen Vater überlebt hatte, das sagt er dann, als er 29 wurde, mein Vater überlebt oder bin älter als mein Vater je war. Und dann sagt er zu Joan Wesser, weißt du was, ich habe etwas, das nennt man manische Depression. Das hat er erst so spät in seinem Leben. Und Joan Wesser sagt auf ihrem Sofa sitzend, 1995 wusste man so wenig über manische Depression. Später nannte man es bipolar. Es war nicht so, dass es vollkommen unbekannt war, und sie hätte es ja an seinen Gemütszuständen auch erkennen müssen.
Wird sie denn noch manchmal darauf angesprochen, auf ihn?
Ja, immer.
Immer? Okay.
Aber dass sie, nicht von jüngeren Leuten, aber ich glaube, jüngere Menschen hören auch nicht Joan as Policewoman. Und sie hat dann mit den beiden Freunden aus der Band von Jeff Buckley noch weitergemacht. Möglicherweise sogar heute noch.
Die muss ja unser Alter dann sein, oder? Wenn sie damals in den zusammen
war. Älter als ich und sowieso älter als du.
What?
Ja, glaube ich.
Ich dachte mal, die wäre so Mitte 40 oder sowas.
Nee, die ist älter. Mhm. Muss.
Das gucke ich jetzt nach.
Ist vor 30 Jahren gestorben.
Ja, eben. Ja. Also, ja gut, ja, du hast recht. Du bist wahrscheinlich 18, war da eben.
Das ist so alt wie ich.
Guck mal ganz kurz, wann wurde sie geboren? 1970, ja, ist ungefähr dein Alter.
Ja, die ist ganz genau so alt wie ich.
Wahnsinn.
Ja.
Ja, gut. Okay, was meinst du? Dann kommen wir mal zur Bewertung, oder?
Ja, 5 Sterne.
5 Sterne von Arne Wielander. Ich habe ihn ja leider nicht gesehen. Das ist unsere Empfehlung in unserer Reihe die besten Musik- und Konzertfilme aller Zeiten. Kinostart von It's Never Over, Jeff Buckley, ist am 9. April 2026 im Original oder im Original mit Untertiteln, ein Film von Amy Berg und eine ganz warme Empfehlung von Arne Wielander. Bis bald.
Genau, das Original mit Untertiteln schauen. Vielen Dank, bis bald.